SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die diplomatischen Verstimmungen zwischen Deutschland und der Ukraine seien ausgeräumt, heißt es nach einem Telefonat, das Bundespräsident Steinmeier und sein ukrainischer Kollege Selenskyj geführt haben und in dem der ukrainische Präsident wohl nicht nur den Bundeskanzler nach Kiew eingeladen hat, sondern auch den Bundespräsidenten. So zumindest das Bundespräsidialamt in einer anschließend verbreiteten Erklärung. Martin Polanski.
Beide Präsidenten hätten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet. Irritationen der Vergangenheit seien ausgeräumt worden, heißt es in der Erklärung. Die Ukraine hatte Mitte April Bundespräsident Steinmeier kurzfristig ausgeladen von einer geplanten gemeinsamen Reise mit den Präsidenten von Polen und den baltischen Staaten nach Kiew. Die Ausladung war begleitet von deutlicher ukrainischer Kritik an mangelnder Unterstützung aus Deutschland. Jetzt heißt es aus dem Schloss Bellevue, dass Präsident Selenskyj, Bundespräsident Steinmeier und die deutsche Staatsspitze in die Ukraine eingeladen habe. Als erstes werde Bundestagspräsidentin Baas am kommenden Wochenende nach Kiew reisen, zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai.
Nicht wirklich wichtig, aber interessant wäre jetzt noch zu erfahren, wer da heute wen angerufen hat. Aber wie auch immer, Reisen deutscher Spitzenpolitiker in die Ukraine steht also wohl nichts mehr entgegen. Wer sich bald schon auf den Weg machen wird, wir haben es gehört, ist Bundestagspräsidentin Baas. Nominell, nach Steinmeier, die zweithöchste Vertreterin der Bundesrepublik. Sie will am kommenden Wochenende aufbrechen. Unsere Berlin-Korrespondentin Efi Seibert hat sie am Nachmittag getroffen.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sieht sich in gewisser Weise auch als Eisbrecher, wenn sie als erste hohe Repräsentantin Deutschlands in die Ukraine reist. Sie war über diese Reise in ständigem Kontakt mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten, auch während der schwierigen letzten Wochen, sagte Baas dem SWR Hauptstadtstudio. Das war überhaupt nicht strittig. Beide haben gesagt, das ist eine gute Gelegenheit, die Kontakte weiterzuknüpfen, so Baas wörtlich. Ihr komme es darauf an, dass auch das deutsche Parlament in der Ukraine repräsentiert werde. Wenn die Sicherheitslage es zulässt, will Baas auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen.
Ein Problem ist also gelöst, das nächste wartet aber schon. Am Vormittag war Bundeswirtschaftsminister Habeck in Wilhelmshaven, wo heute die Arbeiten für das erste deutsche Flüssiggasterminal begonnen haben. Ende des Jahres soll hier das erste schwimmende LNG-Terminal in Betrieb gehen. Sehr zur Freude Habecks.
So eine Situation wie der Krieg jetzt und eine mögliche Sanktion oder Abriss der Gaslieferung wurde gar nicht eingeplant. Das wird jetzt in Windeseile aufgeholt. Jetzt schaffen wir die Reservekapazitäten. Man kann mal heute einmal durchatmen und sagen, Hut ab und vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben, dass das so gelungen ist.
So gelungen bis hierher und aus Sicht des Wirtschaftsministers. Ob das Projekt jetzt einfach so durchläuft, ist allerdings noch nicht sicher. Die Deutsche Umwelthilfe hat Widerspruch gegen den Bau eingelegt. Sascha Müller-Krämer, Energieexperte der DUH, erklärt im SWR, warum.
Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Abhängigkeit von fossilem Gas, vor allem von fossilem Gas aus Russland, drastisch und ganz, ganz schnell reduzieren. Aber der Klimaschutz ist natürlich auch wichtig. Und jetzt gibt es ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das ist ja eines der renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute im Lande, das sagt, wir können es auch schaffen, ohne dass wir neue Flüssiggasterminals bauen und dadurch natürlich neue langjährige Abhängigkeiten, zum Beispiel von Katar. Das ist ja auch keine saubere Demokratie. Zum Beispiel von Fracking-Gas aus den USA eingehen, nämlich indem wir alternativ Energie einsparen natürlich, auf Energieeffizienz setzen und über das europäische Gasnetz Gas importieren. Vielleicht liegt dieses Gutachten falsch, aber da würden mich mal die Zahlen des Wirtschaftsministeriums interessieren, bevor man hier voreilig in einem sehr, sehr intransparenten Planungsprozess schon beginnt, Pfähle ins Meer zu rammen und damit auch ein Naturschutzgebiet im Übrigen zu zerstören. Momentan haben wir Widerspruch eingelegt, vor allem mit dem Zweck, mal Akteneinsicht zu bekommen. Diese Akten sind bisher geheim. Wir wissen gar nicht genau, was dort geplant ist. Was sind die Auswirkungen auf die Natur? Sind Ausgleichsmaßnahmen geplant? Natürlich wäre es besser, wenn es zu keiner Klage käme. Sich vor Gericht zu treffen, ist immer die schlechteste aller Lösungen.
Es bleibt schwierig. Man bemüht sich, die eigenen deutschen Interessen mit einer Unterstützung für die Ukraine in Einklang zu bringen und dabei auch noch alle anderen Probleme im Blick zu behalten. Immer wieder und auf sehr unterschiedlichen Ebenen gibt es diese Probleme. In Warschau gab es am Mittag eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine. Ohne Probleme sind 6 Milliarden Euro Unterstützungszusagen für humanitäre Hilfe zusammengekommen. Und in der Ukraine selbst? Über die Situation in Mariupol und auch in anderen Landesteilen. Rebecca Barth.
Auf dem Gelände des Azov-Stahlwerks sollen weiter heftige Kämpfe stattfinden. Das berichtet unter anderem der stellvertretende Kommandeur des Azov-Bataillons. Demnach würden russische Truppen immer wieder die Feuerpause brechen. Die hatte Russland angekündigt, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen. 200 Menschen werden noch immer in den Bunkern und Tunneln des Geländes vermutet. Ab heute bis einschließlich Samstag sollten die Kämpfe eigentlich eingestellt werden. Doch laut ukrainischen Angaben versuchen russische Soldaten weiter in die Gebäude einzudringen. Dem widerspricht Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der russische Präsident Putin habe keinen Sturm auf Azov-Stahl befohlen. Die Fluchtkorridore würden funktionieren, sagte Peskow. Er warf der ukrainischen Seite und vor allem den Soldaten auf dem Gelände vor, Lügen zu verbreiten. Mariupol scheint weitestgehend unter russischer Kontrolle zu sein. Doch in anderen Regionen der Ostukraine hätten ukrainische Truppen den russischen Vormarsch stoppen können. Das gibt das amerikanische Institute for the Study of War an. Aus der Region um die zweitgrößte Stadt des Landes, Kharkiv, meldet die ukrainische Armee sogar Gegenoffensiven. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.
Und dann ist da noch Corona. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat heute in Genf eine neue Zwischenschätzung veröffentlicht. Danach hat die Pandemie in den vergangenen 2 Jahren knapp 15 Millionen Menschen das Leben gekostet. Mehr als 80% der Todesfälle hätten sich in Südostasien, Europa und Amerika ereignet. Aus Genf, Sandra Bieger.
Der Chef der WHO, Tedros, sagte, die Zahlen seien ernüchternd. Sie zeigten nicht nur die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch die Notwendigkeit, dass Länder auf der ganzen Welt mehr in ihre Gesundheitssysteme investieren. Ziel müsse es sein, diese so widerstandsfähig zu machen, dass lebensnotwendige Behandlungen auch in Krisenzeiten möglich seien. Dazu gehöre auch, dass die Länder mehr Wert auf ihre Gesundheitsinformationssysteme legten. Die WHO wolle sie dabei mit Informationen und Daten unterstützen.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg steht Innenminister Strobel unter massivem politischen Druck. Für die Opposition ist es ein gefundenes Fressen, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Innenminister ermittelt. Die grün-schwarze Koalition hält aber weiter zu ihm, berichtet Knut Bauer aus unserer Landespolitikredaktion in Stuttgart.
Die Rücktrittsforderungen der Opposition weisen die Fraktionschefs von Grünen und CDU, Schwarz und Hagel, ausdrücklich zurück. Der Innenminister genieße ihr volles Vertrauen, sagten beide. Strobel habe im Landtagsinnenausschuss Stellung bezogen und es gebe keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln, betonte Grünen-Fraktionschef Schwarz. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hagel sagte, man müsse jetzt abwarten, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben. Auch grüne Ministerpräsident Kretschmann hält weiter zu seinem Innenminister. Laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden grundsätzlich nicht kommentiert, teilte ein Regierungssprecher mit. Die Oppositionsfraktionen SPD und FDP haben ihre Rücktrittsforderungen dagegen erneuert. Strobel hatte eingeräumt, ein Anwaltsschreiben des wegen Verdachts der sexuellen Belästigung vom Dienst suspendierten ranghöchsten Polizeibeamten an einen Journalisten gegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Reporter und gegen den Innenminister.
Und dann war da noch
der Streit zwischen den Badenern und den Schwaben. Die Badener fühlen sich auch 70 Jahre nach der Gründung des gemeinsamen Bundeslandes noch immer allzu oft über den Tisch gezogen. Egal ob Kultur, Wirtschaft oder Straßen, immer werde für die Schwaben mehr Geld pro Kopf ausgegeben als für die Badener, so der alte Vorwurf. Nun wurde zum Landesjubiläum in Stuttgart über die Zukunft des gemeinsamen Landes diskutiert, ohne dass ein Mensch aus Baden dazu eingeladen gewesen wäre, was zu, sagen wir, diplomatischen Verstimmungen führte. Aber warum sollte in Baden-Württemberg nicht möglich sein, was die internationale Politik schafft? Also hat man heute telefoniert. Hinterher hat SWR aktuell mit Robert Mürb gesprochen. Er war 25 Jahre der Vorsitzende der Landesvereinigung Baden in Europa.
Die Frau Aras hat uns versprochen, dass sie zukünftig mit uns entsprechend in Kontakt halten wird und hat uns eben ermuntert, sie, sobald wir etwas haben, direkt anzusprechen. Sie würde uns jederzeit zur Verfügung stehen, würde auch bereit sein, nach Karlsruhe zu kommen oder sonst in eine badische Stadt, um mit uns also die Anliegen auszuräumen.
Also heißt es heute in Karlsruhe wie in Berlin, Irritationen der Vergangenheit wurden ausgeräumt.